Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Mit Katja Bigalke, herzlich willkommen. Ja, ein paar Wochen sind nun schon vergangen vom neuen Jahr. Klar ist aber schon jetzt, Ängste und Ungewissheiten, die werden uns auch 2022 über Maßen begleiten. Ein bisschen Mut ist daher gefragt, auch in dieser Echtzeit. In der nächsten Stunde wird es daher um Menschen gehen, die etwas wagen und auch mal bereit sind, Grenzen zu überwinden. Mal im Alltag, mal in Ausnahmesituationen. Mut aus vier Perspektiven, hier schon mal im Schnelldurchlauf.
Nur wenn du mutig bist.
Mut ist Furchtlosigkeit angesichts einer Situation, in der man Angst haben könnte.
Ich wollte schon immer Mama werden und jetzt erfordert es natürlich den Mut, einfach diesen Weg anders zu gehen.
Mir ist klar, dass ich da mit 70 Stundenkilometer auf die Wasseroberfläche aufkomme, aber ich weiß auch, dass ich das einfach kann.
Wenn ich mich als Franny zurechtmache, werde ich im Grunde sehr stereotyp, wie eine Frau auszusehen hat, damit sie als Frau erkannt wird. Gleichzeitig bin ich damit aber queer und jenseits aller Rollenvorstellungen.
Das Bauen ist eher von Ängsten, von Unsicherheiten geprägt. Und da braucht man eine neue Form von Mut und ganz neuen Konzepten.
Mut ist mehr als ein Gedanke.
Aus 20 Metern in die Tiefe springen. Mein Fall ist das jetzt nicht. Ich bin schon bei 3 Metern nicht mehr entspannt und bei 5 Metern ist kein bisschen Mut mehr vorhanden. Weil es aber um Mut hier gehen soll, heute steigen wir jetzt gleich mal ein mit dieser Sportart, die sich High Diving oder auch Klippenspringen nennt und die seit knapp 10 Jahren auch als offizieller Wettkampfsport anerkannt ist. Die 38-jährige Anna Bader, die gehört zu den besten Europäerinnen in dieser Disziplin. Und wie sie sich selbst den Mut dafür antrainiert hat, das hat sie unserer Reporterin Pia Uffelmann erzählt.
Abu Dhabi im Dezember 2021. In der Hauptstadt der Arabischen Emirate findet die High-Diving-Qualifikation für die Weltmeisterschaft statt. Klippenspringer aus der ganzen Welt sind dafür angereist.
Next up from Germany, we've got Anna Bader.
Auch die deutsche Anna Bader ist dabei. Als sie auf der 20 Meter hohen Plattform steht, lächelt sie kurz, winkt dem Publikum zu, wird plötzlich ernst und hält inne. Unter ihr im Wasser schwimmen Taucher für den Notfall. Am äußersten Rand der Plattform geht sie in den Handstand. Ganz langsam streckt sie die Beine in die Luft, steht dort kerzengerade mit durchgestreckten Armen und dann drückt sie sich kontrolliert ab, dreht sich in der Luft und taucht 2 Sekunden später ins Wasser ein. Anna Bader taucht auf, krault erleichtert zum Rand und qualifiziert sich für die WM in Japan. Dafür trainiert sie jetzt jede Woche 2 bis 3 Mal im Schwimmbad ihres Wohnortes Halle an der Saale.
Also hier ist die Trockenhalle. Hier kann man sich direkt vor dem Wassertraining einfach ein bisschen aufwärmen, ein bisschen warm machen, ein paar Übungen machen.
Die 38-Jährige steht in Sportkleidung in einem Raum mit weichen Matten. Seit ihrer Kindheit macht sie Leistungssport, erst Kunstturnen. Mit 13 kam sie zum Wasserspringen und mit Anfang 20 dann zum Klippenspringen. Ein Sport, der sie zwingt, regelmäßig ihre Komfortzone zu verlassen. Oft an eindrücklichen Orten wie zerklüfteten Klippen in Südfrankreich oder der Schweiz.
Dieses Pure, diese Natur, das fasziniert mich auch heute noch.
In der Trockenhalle dehnt sich Anna Bader, macht Yoga und Krafttraining. Gerade der Rumpf, die Beine und der Nacken wollen trainiert sein, um die Verletzungsgefahr klein zu halten. Wenig später steht sie im Badeanzug in der Schwimmhalle und duscht sich ab, kalt.
Es ist gut für die Durchblutung. Und natürlich springen wir ja auch oft draußen. Hier ist das Wasser temperiert, super warm. Aber draußen in der Natur natürlich ist es manchmal auch richtig kalt. Und deswegen sehe ich das auch als perfekte Vorbereitung.
Am Rande des Schwimmbeckens trifft Anna Bader die letzten Absprachen mit ihrem Trainer Attila Kantor.
Eigentlich spiele ich mit dem Gedanken, einfach Rückwärtsgewichte zu machen.
Okay.
Ich lege einfach los.
Genau, du machst, ich gucke, was sehe ich als Hauptfehler oder wo.
Perfekt.
Dann klettert sie die knapp 40 Sprossen auf den 10-Meter-Turm. Eine Höhe, in der sie sich sehr sicher fühlt.
10 Meter ist ja nur die Hälfte von 20 und von daher ist das einfach meine Vorübung.
Trotzdem, oben angekommen, bleibt sie einen halben Meter vor der Kante stehen.
Ja, ich sammle mich nochmal, ich versuche den Fokus zu finden auf das, was ich jetzt mache, auf den Sprung. Lass mir das nochmal durch den Kopf gehen, stell mir das visuell nochmal vor und dann gehe ich erst an die Kante.
Die mehrfache Europameisterin sagt, die mentale Vorbereitung sei genauso wichtig wie das Körpertraining. Für den Wettkampf kann sie sogar entscheidend sein. Gedanken an das, was bei einem Sprung schiefgehen könnte, Unfallszenarien zu verdrängen und sich stattdessen immer wieder den perfekten Sprung vorzustellen. Und dann springt Anna Bader, macht einen Salto rückwärts und taucht mit gestreckten Füßen ins Wasser ein. Es folgen weitere Sprünge, auch vom 1- oder 3-Meter-Brett, bei denen sie an ihrer Haltung und Körperspannung arbeitet. Für bessere Noten bei den Kampfrichtern, aber auch zur Sicherheit. Denn beim Aufprall ins Wasser aus 20 Metern Höhe wirken unglaubliche Kräfte, die oft mit einem mittelschweren Verkehrsunfall verglichen werden und zu schweren Prellungen, Atemnot oder Bewusstlosigkeit führen können.
Mir ist klar, dass ich da mit 70 Stundenkilometer auf die Wasseroberfläche aufkomme. Aber ich weiß auch, ich habe das so oft geübt und mental gemacht, dass ich das einfach kann. Trotz dieser Risiken kann ich mich auf meine Fähigkeiten verlassen.
Doch Anna Bader springt nicht um jeden Preis. Wenn sie ihren Fokus nicht findet oben auf der Plattform, springt sie nicht, wie im Wettkampf 2018.
Wo ich gesagt habe, nee, ich spüre das nicht, ich sehe den Sprung nicht und ich bin dann wieder zurückgegangen. Und auch das erfordert etwas Mut. Ne? Man hat die Erwartungen, die Kameras sind auf einen gerichtet, die Zuschauer warten, die Kampfrichter haben gepfiffen und es ist jetzt, man ist jetzt dran. Und dann zu sagen, oh, Leute, es passt gerade nicht und es ist mein Risiko, das ich da oben trage, ich gehe die Leiter wieder runter. Ja, das war damals tatsächlich auch eine Entscheidung, die ich als mutig empfunden habe.
Die Klippenspringerin Anna Bader, sie ist immer mutig. Bei der kommenden WM in Japan drücke ich trotzdem die Daumen, dass sie auch den Sprung wagt und auch die Angst vor den Erwartungen der Zuschauer so überwindet. Ist das Thema heute ja in dieser Echtzeit und an dieser Stelle geht es jetzt um den Mut, zu sich selbst zu stehen oder vielleicht auch als die oder der man sich fühlt oder die oder der man gerne sein möchte, auch in Erscheinung zu treten und sich anderen zu zeigen. Manchmal braucht es dafür professionelle Hilfe, mitunter auch von einer Stilberaterin, wie sie Claudia Reuschenbach eine ist. In ihrem Studio in Bonn berät sie gezielt Transpersonen, die noch auf der Suche sind nach der passenden Kleidung für ihr geoutetes Ich. Und mit Felicitas Böselager, die sie dort besucht hat, bin ich jetzt verbunden. Hallo Felicitas.
Hallo.
Das ist ja ein sehr spezialisierter Beruf, den sich Claudia Reuschenbach da gesucht hat. Wie ist sie denn dazu gekommen, Transpersonen zu stylen?
Sie arbeitet ja schon länger als Stil- und Imageberaterin und hilft Menschen dabei, sich so anzuziehen, dass es zu ihnen oder zu ihrem Beruf passt. Wenn Frauen zum Beispiel wissen wollen, was sie in Business-Meetings anziehen sollen, dann berät sie sie. Oder letztens hat sie einen DFB-Trainer beraten. Und dann ist aber vor 4 Jahren in ihrem Leben etwas passiert, das sie dazu gebracht hat, ihr Angebot zu erweitern. Jemand in ihrem nahen Familienumfeld hat sich als Transperson geoutet.
Am Anfang wusste ich gar nicht so richtig hundertprozentig, was ich damit anfangen sollte, ob sich das auf Sexuelle bezieht oder was Transgender eigentlich ist. Und diese Person stellte mir anschließend auch sehr, sehr viele Fragen zum Styling, zum Image, zum Auftritt, zur Körperhaltung, Gestik, Mimik.
Ja, Claudia Reuschenbach hat sich dann damit beschäftigt, was es bedeutet, Transgender zu sein. Und sie hat angefangen zu recherchieren und lauter Angebote für Transpersonen gefunden, zum Beispiel psychologische Hilfe, Gesprächsgruppen oder Tipps für Behördengänge. Aber solche ganz praktischen Fragen, wie ziehe ich mich jetzt eigentlich an, sowas gab es nicht. Und deshalb hat sie sich entschieden, ihre Transtypberatung anzubieten.
Und hat sie damit jetzt tatsächlich so eine Marktlücke entdeckt?
Ja, also sie hat jetzt Kunden und Kundinnen aus der ganzen Welt, sogar aus Australien. Eine ihrer Kundinnen habe ich auch kennengelernt, die heißt Franny, ist 55 Jahre alt und sie lebt in beiden Geschlechtern. Also geboren wurde sie als Mann und auch im Job ist sie als Mann. Da tritt sie mit ihrem bürgerlichen Namen auf und ist Berater und privat ist sie eine Frau. Sie sagt:
Plötzlich war das Thema da. Ich habe starke weibliche Anteile in mir. Also ich war 2 Jahre in Elternzeit, ich bin alleinerziehender Vater, ich kann mich kümmern, ich kann sorgen. Ich bin für einen Mann sehr empathisch und sensibel. Also all die Dinge, die man eher Frauen zuschreibt, sind bei mir einfach da als Eigenschaften und mit denen bin ich auch beruflich erfolgreich. Und plötzlich war klar, es war einfach da, das will jetzt im Außen auch eine Entsprechung finden. Das will einfach auch sichtbar gemacht werden.
Und jetzt für dieses Außen brauchte Franny tatsächlich Hilfe, oder wie?
Ja, weil sie ja nie gelernt hatte, sich als Frau zu stylen und jahrelang als Mann gelebt hat. Das war ja erstmal alles neu für sie. Und da kannte sie Claudia Reuschenbach schon aus Bonner Unternehmerkreisen und hat sie dann einfach gefragt, ob sie mal bei ihr zur Beratung vorbeikommen kann.
Ah, okay. Und wie läuft so etwas ab, so eine Beratung?
Ja, also Claudia Reuschenbach unterhält sich dann erstmal mit ihren Kundinnen und Kunden, lernt sie kennen und entscheidet dann, wie es weitergeht.
Bei Franny war das allererste, worüber wir uns unterhalten haben und was wir hier als Beratung durchgeführt haben, war mal eine ganz solide Farbberatung, sodass du wusstest, welche Farben dich strahlen lassen, welche Farben dir gut tun.
Ja. Ne?
Dafür hat sich Franny vor den großen Spiegel gestellt, der im Studio von Claudia Reuschenbach ist, und Claudia hat ihr dann so verschiedene Farben vorgehalten.
Und ich habe zum ersten Mal gesehen, dass mein Gesicht und die Hautfarbe anders aussieht, je nachdem, welche Farbe das Kleidungsstück hat. Hab ich
oder wie die geachtet. Augen strahlen.
Oder die Augen strahlen, genau. Also, dass sich der Körper, quasi der visuelle Ausdruck des Körpers verändert, je nachdem, welche Farben, Formen man als Kleidung, Frisur etc. trägt.
Also sie hat da quasi eine ganz neue Farbenlehre gelernt und die kann sie ja letztendlich jetzt auch in ganz vielen Bereichen anwenden, die vielleicht vorher nicht so zu ihrem Alltag gehörten. Also Schminke, Nagellack, Handtaschen, Schuhe, Frisuren, Schmuck, da ist ja ein großer Spielraum gegeben und sind wahrscheinlich alles so Gebiete, mit denen sich Franny bislang gar nicht so viel beschäftigt hat, wenn sie immer eher als Mann unterwegs war, oder?
Ja, und sie erzählt auch, wie aufregend es war, das alles zu entdecken. Claudia hat ihr zum Beispiel auch gezeigt, welche Formen oder welche Schnitte ihr besonders gut stehen.
Ich zeige dir jetzt mal 2 verschiedene Ausschnitte. Einer hier, das ist ein Rundhalsausschnitt. Wäre nicht optimal. Ich lege einfach mal, ne, dadurch wirkst du total gestutzt. Dein Gesicht, man sieht lediglich dein Gesicht, man sieht aber nichts von deinem oder wenig von deinem Hals oder von deinem Dekolleté. Das heißt, ich lege dir jetzt als nächstes mal einen V-Ausschnitt um.
Und Claudia hat dann den Rundhals weggezogen und das war echt ein sehr auffälliger Effekt, wie viel gestreckter Franny dann aussah, weil man ihr Dekolleté gesehen hat, der kräftige Nacken und die breiten Schultern, die haben sie sonst eher gedrungen aussehen lassen. Sie haben dann auch geübt, vorm Spiegel zu gehen, damit es weiblicher aussieht, oder wie Franny sich hinsetzt, damit sie nicht wie ein Bauarbeiter aussieht, so wie sie sich ausdrückt.
Guck mal, geh doch einfach mal auf den Spiegel zu. Ja. Und wie gehst du denn? Ich gehe so, setze die Füße ziemlich eng, Schritt für Schritt voreinander. Und Männer gehen grundsätzlich erstmal viel breiter, ja, so Cowboy-Gang.
Ja.
Kannst du als Mann oder als Frau immer noch gehen, oder?
Ja, also je höher die Absätze sind, desto eher gehe ich mit einem engen Gang.
Ist ja interessant, also es geht schon sehr ins Detail. Also der ganze Auftritt wird da sozusagen einmal angeguckt. Und dabei geht es offensichtlich nicht nur darum, den Kunden so ein gutes Gefühl zu geben, sondern offensichtlich auch nicht so besonders dann aus dem Rahmen zu fallen, also nicht so sehr aufzufallen. Wünschen sich denn das vor allem Ihre Kundinnen und Kunden?
Claudia Reuschenbach, ist es einfach wichtig, dass diese Transfrauen vor allem, Transpersonen natürlich aussehen und letztlich wollen das ihre Kundinnen und Kunden auch. Sie erzählt, dass viele Transfrauen häufig sehr schrill geschminkt sind oder zum Beispiel ewig lange Fingernägel und so knallwasserstoffblonde Haare haben. Und sie glaubt, dass das daran liegt, dass sie ihre Weiblichkeit so lange unterdrückt haben, dass sie sie jetzt eben umso mehr nach außen tragen wollen.
Wenn man sich jetzt so intensiv eben diese Frage stellt, wie sehen jetzt so typische Frauen oder Männer eben aus, zementiert man denn nicht damit auch gleich dann wieder irgendwelche Geschlechterstereotypen? Weil man orientiert sich ja dann schon an, sagen wir mal, so dem Durchschnittsmann und der Durchschnittsfrau wahrscheinlich, ne? Wenn es so etwas überhaupt gibt.
Ja, genau darüber habe ich mit den beiden auch gesprochen. Und Franny hat sich dazu auch schon eine ganze Weile Gedanken gemacht.
Wenn ich mich als Franny zurechtmache, werde ich im Grunde sehr stereotyp. wie eine Frau auszusehen hat, damit sie als Frau erkannt wird. Gleichzeitig bin ich damit aber queer und jenseits aller Rollenvorstellungen. Und das hat was Ambivalentes. Und wenn ich meine Frau und mich sehe, bei uns beiden bin ich die nach außen hin viel weiblicher und sie genießt es, endlich mal sich nicht jeden Tag schminken zu müssen. Und bleibt natürlich trotzdem so weiblich.
Das ist so ein Spannungsverhältnis, das sich kaum auflösen lässt, glaube ich.
Aber wenn man Franny hier so zuhört, dann klingt sie ja sehr selbstbewusst. Hat sie dir denn erzählt, ob es sie viel Mut gekostet hat, zu zum Beispiel Claudia Reuschenbach zu gehen?
Ja, also zu Claudia Reuschenbach zu gehen, das war für Franny nicht so ein großer Schritt. Aber zum Beispiel das erste Mal zum Friseur zu gehen und sich dann eine Frauenfrisur schneiden zu lassen, da war sie dann schon aufgeregter. Oder zum Beispiel, als sie ihrem Sohn erzählt hat, dass sie jetzt auch als Frau lebt. Claudia hat mir erzählt, dass es andere Kundinnen und Kunden ganz schön viel Kraft kostet, zu ihr zu kommen. Claudia sagt aber, dass bei ihr alle so sein dürfen, wie sie sind. Und letztlich macht sie dann in ihren Gesprächen auch viel mehr als eine reine Typberatung.
Ich habe hier schon viel mit meinen Kundinnen und Kunden gelacht, aber ich habe auch schon viele Tränen fließen sehen, weil sie halt nicht von ihrem Umfeld so angenommen wurden oder weil sie irgendwie gemobbt wurden.
Und so ist es dann für viele eine richtige Befreiung, mit Claudia zusammen Neues auszuprobieren. Und Claudia geht mit ihren Kundinnen und Kunden dann auch shoppen, wenn sie das wollen, oder einfach spazieren. Das hilft ihnen dann dabei, sich angenommen zu fühlen, besonders wenn sie auf der Straße eben doch nochmal schräg angeschaut werden.
Also hier hilft auf jeden Fall so ein gutes Einfühlungsvermögen dem Mut auf die Sprünge. Felicitas Böselager hat Claudia Reuschenbach begleitet und befragt, die Transpersonen dabei hilft, ihren Stil zu finden. Vielen Dank.
Gerne. Tschüss.
Tschüss. Es wird ja regelmäßig und immer wieder gefordert, dass die Architektur mutiger werden sollte, dass Architekten mehr wagen sollten. Eine Forderung, die, wie ich finde, in Berlin, der Stadt, in der ich zu Hause bin, leider auf ziemlich taube Ohren zu treffen scheint, wenn man sich mal das Gesamtbild neuerer Architektur anschaut. Die Frage ist aber natürlich immer, was ist das eigentlich, Mut in der Architektur? Wie sieht das aus, wenn Architekten groß denken? Und wie lässt sich mutige Architektur auch fördern? Darüber spreche ich jetzt mit Niklas Mark, Architekt und Architekturkritiker bei der FAZ. Hallo.
Schönen guten Tag, hallo.
Ja, vielleicht erstmal Ihre Meinung zu dieser These. Sehen Sie das auch so? Braucht es mehr Mut in der Architektur? Gibt es das derzeit zu wenig?
Ich denke, das kann man schon sagen. Wir haben im Moment eine Situation, in der das Bauen eher von Angst geprägt ist. Die Regierung hat, was ja sinnvoll ist, den sehr ehrgeizigen Plan, in relativ kurzer Zeit 400.000 Wohnungen zu bauen. Und natürlich fragen sich alle, die das bauen müssen, wie sollen wir denn das schaffen in der Zeit mit dem Budget? Es soll bezahlbares Wohnen werden. Gleichzeitig wissen wir ja, dass man aufgrund des Klimawandels nicht mehr so bauen wird können, wie man es bisher gemacht hat. Mit Beton, was enormen Ressourcenverbrauch bedeutet. Die Betonproduktion ist ja allein schon heute ein Riesenprozentsatz der klimaschädlichen Gase. Und das ist natürlich die Frage, wie sollen wir das alles schaffen? Das heißt, das Bauen ist eher von Ängsten, von Unsicherheiten geprägt. Und da braucht man tatsächlich mehr als je eigentlich eine neue Form von Mut und ganz neuen Konzepten.
Wie würden Sie denn mutige Architektur beschreiben? Also was ist mutige Architektur und was wären mutige Architekten?
Ich glaube, ein Gebäude kann immer nur so mutig sein, wie der Auftraggeber mutig ist. Ein mutiger Architekt alleine bringt nichts. Der produziert nur mutige Zeichnungen. Es ist ja eigentlich so, dass gute Architektur immer eine Ermutigung ist, eine Erkenntnis, dass man ein Gebäude sieht und denkt, aha, so kann ich auch leben und so könnte mein Leben ganz anders aussehen. Bei allen guten Gebäuden ist das der Fall. Man geht rein und denkt sich, ach so, so kann man das auch machen. Und da gibt es natürlich ein paar wunderbare Beispiele, auch aus der jüngeren Zeit. Man hat sich ja lange zum Beispiel gefragt, was sollen wir mit diesen ganzen riesigen, schrecklichen Plattenbauten machen, die es ja nicht nur in der DDR gab, sondern in ganz Europa. Hochhausregale, die man nicht alle abreißen kann. Die wurden dann bunt angemalt, damit sie lustiger aussehen. Das war nicht so mutig. Und dann kamen die Architekten Lacaton-Vassal aus Frankreich, die sich gesagt haben, was wäre denn, wenn wir nur die Fassaden dieser schrecklichen Gebäude abnehmen und riesige verglaste Wintergärten da vorstellen. Das hat den Vorteil, dass die im Plattenbau lange lebenden Menschen, die ja trotz der hässlichen Architektur sowas wie eine Dorf-Community gebildet haben, dort wohnen bleiben können, also die sozialen Strukturen erhalten bleiben und plötzlich jede Wohnung statt so einem kleinen traurigen Kastenfenster einen riesigen verglasten Wintergarten hat, mehr Raum und dieses Gebäude dann relativ unaufwendig von einem ästhetischen und sozialen Problemfall in ein fast luxuriös aussehendes Haus verwandelt werden kann.
Also in dem Fall ist Mut dann auch mal, die Gegenwart irgendwie auszuhalten und vielleicht sich selbst so als Kreateur ein bisschen zurückzunehmen und eher so minimalinvasiv zu arbeiten und zu gucken, wie können wir gutes Leben gestalten eigentlich, ja?
Das stimmt. Und ich glaube auch, dass es eigentlich eine tolle Zeit für Architekten ist, die Lust daran haben, Sachen umzudenken. Denn wir sind, was glaube ich vielen gar nicht richtig bewusst ist, in der größten Krise, im größten Umbruch der Stadt seit Beginn der Moderne. Denn die Moderne hat eigentlich ihre Städte um Produktionsstätten herum gebaut. Die moderne Metropole wurde um Fabriken herum errichtet. Die riesigen Arbeiterwohnviertel waren gebaut worden, um die Arbeiter in der Nähe der Fabriken unterzubringen. Nach 1945, als die sogenannte Dienstleistungsgesellschaft das Ruder übernahm, hat man Büroviertel gebaut mit Hochhaustürmen und dann pendelten die Angestellten aus den Vorstädten meistens mit dem Auto morgens in diese Türme. Und wenn es jetzt so ist, dass durch die Digitalisierung sich das Arbeiten verändert, dass man viel mehr von zu Hause arbeiten wird und dass man auch nicht mehr so einkauft wie früher in Einkaufspassagen und Malls, dann sind die ganzen großen Strukturen, die bisher die Städte geprägt haben, Einkaufszentren, Postämter, leider auch Kinos, weil die Leute alle nur noch Netflix gucken, und aber auch Bürotürme plötzlich leer. Und in dieser Situation des radikalen Umbruchs muss man die Stadt neu erfinden, kann man auch. Und man kann sich fragen, was machen wir denn mit den Shopping-Malls, was machen wir mit den Einkaufszentren, wie kann man die umbauen und was kann da stattfinden? Auch das erfordert, wenn Sie so wollen, einigen Mut im Umdenken.
Was Sie ja gerade ansprechen, ist im Grunde genommen auch ein Blick auf das Größere, nicht nur auf das einzelne Gebäude, sondern im Grunde genommen auch auf ein Umdenken der Stadt. Das war ja in den 60er Jahren ein weit verbreitetes Phänomen, dass man sich wirklich auch an so radikale Stadtutopien gemacht hat, irgendwie Green Cities, Underwater Cities, Walking Cities, wie auch immer. Man hat ja das Gefühl, diese Zeit der großen Utopien für die Städte ist so ein bisschen vorbei. Braucht es die vielleicht wieder? Braucht man so eine Art von Mut für die heutige Zeit?
Na, es gab ja eine Utopiefeindlichkeit in der Architektur, die man auch ein bisschen verstehen kann. Denn die großen Reißbrettvisionen der Moderne, wo ein Stadtplaner sagt, ich entwerfe hier für 200.000 Leute an meinem Reißbrett eine Stadt und in den Kisten wohnen die Leute nachher, das war auf eine Weise funktional, die dazu geführt hat, dass die Leute wirklich auch in Wohnregalen untergebracht wurden und keine stadträumlichen Erlebnisse, kein soziales Leben mehr hatten. Das kennen wir ja aus diesen Reißbrettvorstädten. Deswegen gab es ja eigentlich einen Generalverdacht gegen die Utopie, gegen den Mut des Planers, der auch verständlich war. Jetzt hat man, glaube ich, auch eher zu wenig davon. Man sollte sich diese 60er-Jahre-Utopien anschauen. Da gibt es aber verschiedene. Es gibt künstlerische Fantasien, zum Beispiel die Walking Cities, das waren ganze Städte, die Beine hatten und durch die Wüste liefen. Das waren eigentlich Science-Fiction-Utopien und überdrehte Kunstwerke. Und auch heute gibt es wieder so etwas, wo man sagt, als Künstler kondensiert man einen Diskurs auf eine schrille These, die sehr eindrucksvoll ist. Liam Young, ein Architekt und Künstler, der in Los Angeles arbeitet, hat gerade einen sehr beeindruckenden Film über eine fiktive Stadt, die Planet City, hergestellt, wo die These ist, was wäre denn, wenn wir den Planeten retten, indem wir alle Menschen an einem Ort ballen und den Rest der Erde der Natur zurückgeben. Und diese eine City, in der dann 10 Milliarden leben, die heißt Planet City, das ist eigentlich eine wunderschön animierte Science-Fiction-Utopie, die auf diese Notwendigkeit, große Naturräume zu schützen, hinweist, aber natürlich kein ernstzunehmender Vorschlag, wie man in Zukunft bauen soll. Es gab aber in den 60er Jahren natürlich auch wirklich konkrete Utopien, zum Beispiel die Architektin René Gajustel, die jetzt hochbetagt mit 93 noch in Paris lebt, in ihrem Gebäude, hat durchgesetzt in Ivry-sur-Seine, einem Vorort von Paris, dass man statt Hochhausregale zu bauen, pyramidenartige Häuser baut wo auf diesen Schrägen jedes Apartment, und das ist sozialer Wohnungsbau, einen Garten mit bis zu 50 Quadratmetern hat. Und im Bauch dieser Pyramide befinden sich Gemeinschaftsräume, eine Einkaufsstraße. Das war eine sehr mutige und sehr radikale Umsetzung einer Utopie, die aus dem Gefühl geboren wurde, wir können nicht mehr so weiterbauen mit diesen Betonregalen, wie wir es bisher gemacht haben. Und so ein Denken bräuchte es eigentlich heute auch wieder.
Die mutige Architektur, die wir brauchen, ist also eine, die auf jeden Fall gesellschaftliche und soziale Fragen mitdenkt und auch beantwortet. Der Architekt und Architekturkritiker Niklas Mark war das. Zu Mut in der Architektur. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Ja, und wir kehren jetzt nochmal zu unserem heutigen Echtzeitthema Mut zurück. Hier geht es jetzt um den Mut, eine persönliche Entscheidung zu treffen, die langfristig alles verändern wird und auch nicht mehr rückgängig zu machen ist. Es geht um Solomütter, also um Frauen, die sich dafür entscheiden, alleine, meistens mit Samenspende, ein Kind zu bekommen und dafür dann nach der Geburt auch alleine verantwortlich zu sein. Was sie zu diesem Schritt bewegt hat, haben zwei Solomütter, Anne-Sophie Schmidt, erzählt.
Ich bin Katja, ich bin 33 Jahre alt und bin quasi seit letzten Sommer aktiv mit dem Thema Solomama beschäftigt und in vielen Gesprächen mit Freunden und meinem Umfeld habe ich mich dazu entschlossen, diesen Weg zu beschreiten. Das braucht unglaublich viel Mut in unterschiedlichen Ebenen. Ich habe kurz vor Weihnachten, morgens früh um 7:30 die Kinderwunschklinik angerufen und gesagt, jetzt machen wir Termin Anfang Februar. Das heißt, ich stehe kurz vor meinem Beratungstermin und bin auch dabei, mich parallel in Online-Webinaren und Online-Communities zu vernetzen und mit anderen Frauen und Solomamas zu sprechen.
Ich bin Jasmin, 44 Jahre alt und bin Solomama seit März 2021 von zwei kleinen Jungs. Also ich habe Zwillinge bekommen, die schlafen gerade, während wir uns hier unterhalten. Und ich möchte gerne, dass sie mit dem Gedanken aufwachsen, dass es ganz, ganz normal ist, mit einer Mama nur aufzuwachsen, dass es verschiedene Familienmodelle gibt. Ich hatte immer den ganz großen Wunsch, Mama zu werden und habe aber nicht den richtigen Partner dafür gefunden und habe dann irgendwann mich entscheiden müssen, ob ich alleine Mama werde, also Solo-Mama werde oder eben vielleicht auch gar nicht mehr Mama werde. Habe das dann mit meinem engsten Freundes- und Familienkreis auch besprochen und habe nur positives Feedback bekommen. Und das hat mir Mut gemacht und mir ganz viel Kraft gegeben, das wirklich durchzuziehen.
Ich möchte kein Leben führen, wo ich dann darauf warte, dass irgendwann der Traumprinz dann kommt und dann bin ich, was weiß ich, Anfang 40 und dann muss man es irgendwie mit aller Gewalt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, dann probieren und dann ist es dieses Hoffen und Bange noch schlimmer. Deswegen ist es für mich einfacher, jetzt einen neuen Weg zu gehen als später.
Also ich glaube, dass ich immer dann mutig bin, wenn ich was wirklich will. Allerdings ist es schon so, dass wenn es darum geht, Männer kennenzulernen oder auch eine Beziehung in die Wege zu leiten, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, da bin ich überhaupt nicht mutig.
Erstens würde mich mein Umfeld als jemand beschreiben, der mutig ist. Ich war zum Beispiel die Erste in der Familie, die studiert hat, in eine andere Stadt dann dafür gezogen ist, die mal im Ausland gearbeitet hat, im Ausland studiert hat. Also da war ich schon oft in meinem Leben mutig und bin da schon oft andere Wege gegangen als mein Umfeld.
Ich habe natürlich, als es dann losging, schon Angst gehabt, dass es vielleicht nicht akzeptiert wird, wenn ich Solomama werde.
Wenn das Kind dann im Kindergarten, in der Kita, Schule etc. ist, wird das ja auch angesprochen, wer ist dein Vater und so weiter. Und darauf Antworten zu geben. Und es werden andere Antworten sein, die die meisten Kinder geben können. Also das heißt, auch mein Kind muss mutig sein und das erfordert eine mutige Mama.
Trotzdem habe ich oder hatte ich auch die Angst und habe ich auch immer noch die Angst, was denn wohl passiert, sollte ich zum Beispiel mal meinen Job verlieren oder sollten mir vielleicht wichtige Menschen in meinem Umfeld wegfallen. Wenn ein Kind nachts nicht durchschläft und man schon richtig kaputt ist und man alleine ist, ist da eben kein zweiter, der mal eine Schicht übernimmt, sage ich mal. Egal wie kaputt man ist, egal wie krank man ist, am Ende des Tages ist man allein.
Diese Entscheidung, jetzt Solomama zu werden, finde ich, kostet mehr Mut als alles, was ich bisher gemacht habe, weil ich ja diese Entscheidung nicht nur für mich und mein Leben treffe, sondern auch für jemand anderen. Ich habe in meinem Leben bisher gelernt, wenn ich mutig bin, dann komme ich diesem Glück ein Stück näher. Und das gibt mir dann den Mut, neue Wege zu gehen, aber ich sehe keine Alternative zu nicht mutig sein. Dann führe ich ein Leben ohne Glück.
Mit Mut dem Glück näher kommen. Das finde ich einen guten Schluss für diesen Ausflug in die Welt der Mutigen. Denn das war die Echtzeit für heute. Ich bin Katja Bigalke. Danke für Ihr Interesse und tschüss und machen Sie es gut.